Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Europa ist besser als sein Ruf. Die EU garantiert nicht nur Reisefreiheit, sondern auch Rechte und Werte, auf die niemand mehr verzichten will. Davon ist die österreichische Politikwissenschaftlerin Verena Ringler überzeugt. Sie begreift Europa als ihren Auftrag. Die gebürtige Tirolerin hat in den letzten Jahren mehrere Projekte ins Leben gerufen, die wirklichen Austausch auf europäischer Ebene ermöglichen sollen. Etwa zwischen Führungskräften aus Diplomatie, Politik und Privatwirtschaft und Akteurinnen und Akteuren der Zivilgesellschaft. Ringler gründete 2005 die Projektboutique European Commons und von 2013 bis 2018 baute sie das Europaprogramm der deutschen Stiftung Mercator mit auf. Heute entwickelt die Politikberaterin Ideen für eine stärkere europäische Vernetzung. Sie glaubt, dass das geeinte Europa seine Zukunft erst noch vor sich hat. Im Gespräch mit Günter Keindelsdorfer erklärt Verena Ringler, warum der Brexit eine Chance für Europa sein könnte und wie sich die EU auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten sollte.
Verena Ringler, Sie sind Politikberaterin. Sie realisieren Praxisprojekte zum Thema Europa. Aus Ihrer Erfahrung heraus, kann man die Menschen überhaupt noch für Europa und die EU begeistern oder erntet man da nur müdes Gähnen, wenn nicht überhaupt Wut, Zorn und Aggression? Wie ist das?
Nun, einerseits ist die Zustimmung zum europäischen Projekt sehr stark gestiegen. Also laut den jüngsten Eurobarometer-Umfragen sagen 62% der Europäerinnen und Europäer, die Mitgliedschaft der EU ist eine gute Sache und das ist der höchste Wert in 25 Jahren. Zweitens glaube ich, es ist immer eine Sache des Blickwinkels. Wir haben doch im Alltag eigentlich noch nie so viel Europa in den Leitmedien, aber auch in der Zivilgesellschaft wahrgenommen wie heute. Wir hören heute vom zeitgenössischen Dänemark oder vom zeitgenössischen Bulgarien. Wir erfahren von der feministischen Außenpolitik der Schwedinnen und Schweden oder dass jetzt die kommende finnische Ratspräsidentschaft sagt, also wenn auf der Flagge der rumänischen EU-Ratspräsidentschaft 1-2 Handvoll Logos von privaten Sponsoren drauf sind, die EU-Liga ist doch kein Fußballspiel, lasst uns sowas abschaffen. All dieses erfahren wir heute. Und natürlich in Deutschland gehen bis heute Tausende seit mehr als 2 Jahren zu diesen Pulse of Europe-Veranstaltungen auf ihre Hauptplätze.
Sie betonen jetzt den Europa-Enthusiasmus vieler Europäerinnen und Europäer. Trotzdem darf man sich ja nicht darüber hinwegtäuschen, dass es in vielen europäischen Ländern starke rechtspopulistische, nationalistische Bewegungen gibt, die oft im Verein mit Boulevardzeitungen und natürlich vor allem auch über Social Media massiv Stimmung gegen die EU, gegen die liberalen kosmopolitischen Eliten, wie die das nennen, machen. Das ist doch auch ein Phänomen, das man nicht vernachlässigen darf. Wie sehen Sie das?
So erfahrungsgemäß den Menschen fallen gerne 80% negative Dinge auf an Europa und der EU und nur 20% positive Dinge an Europa und der EU. Und insofern bin ich eine, die sagt, ich möchte diesen negativen und sehr lauten Tendenzen für einen Augenblick mal weniger Raum geben. Und ich möchte einladen, dass wir uns konzentrieren auf die Akteure, auf die Institutionen und Prozesse, die in aller Ruhe den moderaten Prozess weitertreiben, auf die in diesem Lärm der Zeit so wenig Aufmerksamkeit liegt.
Um das Thema Brexit kommen wir nicht herum in diesem Gespräch. Ohne da jetzt allzu sehr ins Detail zu gehen, was die britische Innenpolitik betrifft, wagen Sie eine Prognose, wird Großbritannien in, sagen wir, 5 Jahren noch in der EU sein oder vielleicht wieder in der EU sein? Wird es Großbritannien überhaupt noch geben? Trauen Sie sich, da eine Prognose abzugeben?
Ich glaube, es war ein französischer Politiker, der dem Cameron zu Beginn dieses Brexit-Unterfangens gesagt hat, das geht eigentlich gar nicht, weil Europäische Union, das ist was fürs Leben. Da kann man gar nicht davon weggehen. In diesem Sinne kann ich nur sagen, das Unmögliche ist oft das Unversuchte.
Es gibt noch Chancen für die Ehe Großbritanniens mit dem europäischen Partner?
Ich denke, es ist so wichtig, dass immer alle Möglichkeiten am Tisch bleiben, was diese europäische Zukunft betrifft. Und es ist ganz wesentlich, dass wir hier in der Europäischen Union sehen, was diese Brexit-Geschichte mit dem Rest der Staaten, aber auch der Gesellschaften gemacht hat. Das war ein ganz, ganz großer Weckruf und einer, den wir hoffentlich nützen und nicht verstreichen lassen.
Verena Ringler, Sie haben das Vereinigte Europa zu einer Art Lebensprojekt gemacht. Sie setzen sich seit vielen Jahren kritisch, aber doch für ein vereintes Europa ein. Wie muss man sich denn Ihren Arbeitsalltag da vorstellen?
Nun, in meiner Arbeit geht es immer darum, Europa von seinen Möglichkeiten statt von seinen Grenzen her zu denken. Ich habe das kennengelernt auf vielen Reisen in die Transformationsländer der ehemaligen Sowjetunion, aber auch nach Ost- und Zentraleuropa und habe mir dann vorgenommen, für die Möglichkeiten in diesem europäischen Projekt einzustehen und daran zu arbeiten. Da geht es dann darum, ganz konkret lebensnahe Angebote aufzulegen, einerseits mit Führungsetagen, etwa in der Diplomatie oder der Wirtschaft, andererseits aber auch mit Start-up-Akteuren und Allianzen aus der Grassroots- oder städtischen Ebene.
Lebensnah, was heißt das?
Lebensnah heißt nicht in Brüssel, in einer Institution oder in einem Silo, in einem Elfenbeinturm, wo ich innerhalb einer wissenschaftlichen Disziplin oder innerhalb eines politischen Departments denke, sondern lebensnah heißt meistens draußen, auf den Plätzen, auf den Straßen, in den Städten, da wo die Menschen oder die jeweiligen Zielgruppen, mit denen ich arbeite, ihre Arbeit für Europa auch am besten tätigen können. Ich gebe Ihnen mal zwei Beispiele. Als die Eurozonenkrise auf ihrem Höhepunkt war vor ein paar Jahren, haben wir nationale Abgeordnete in Athen und auch in Berlin angerufen und sie gefragt, was braucht ihr, um zu diesen großen Entscheidungen, wo es um Milliarden von Euro-Rettungspaketen ging, jetzt diese unglaubliche Vertrauenskrise zumindest an irgendeiner Ecke zu lindern. Und die Antwort war, wissen Sie, Frau Ringler, wir brauchen eine Telefonnummer von einer Kollegin oder von einem Kollegen im jeweils anderen Parlament. Und da sind wir dann draufgekommen in meiner Stiftungsarbeit bei der Stiftung Mercator, dass die 10.000 nationalen Abgeordneten, also die Abgeordneten der nationalen Parlamente Europas, eigentlich kaum informelle Räume der Begegnung, der Vertrauensbildung, des Gesprächs zu einem europäischen Thema mehr vorfinden. Und dass es gilt, in diesem Haus Europa, diese informellen Räume, wenn man das bildlich weiterzieht, diese Küche und dieses Wohnzimmer mit großer Sorgfalt offen zu halten, weil Europa kann nicht nur im Büro am Laptop entstehen. Das ist zu wenig. Ich brauche den Raum der Vertrauensbildung.
Und diese informellen Räume, gibt's die inzwischen oder gibt's die wieder?
Wir haben dann für diese nationalen Abgeordneten, das sind jetzt einige hundert an der Zahl, die zuletzt gerade in Rom im Januar sogar abgewiesen werden mussten, weil zu viele kommen wollten, immer wieder in die Begegnung gebracht. Die sind gemeinsam nach Lesbos gefahren, die sind gemeinsam nach Sizilien gefahren. Innerhalb von 24 Stunden schauen die sich in kleineren Gruppen über die Parteigrenzen hinweg, über die Ausschussgrenzen hinweg und über die Ländergrenzen hinweg eine wesentliche politische Frage Europas an. Und sie können sich gar nicht vorstellen, was in solchen 23-stündigen Erfahrungsreisen für Veränderungen passieren in den Köpfen. Also da sieht man die Puzzleteile so richtig runterpurzeln und da kommt plötzlich ein spanischer Konservativer nach so einer Reise und sagt, jetzt habe ich eine andere Position zu diesem Flüchtlingsthema. Oder ein zweites Beispiel, wir konnten Europas bisher größten Inkubator aufbauen, also man nennt das ja in der Privatwirtschaft diese Brutkästen für junge, beginnende Ideen von Start-up-Akteuren, von oft neuen Akteuren, die einfach mal mit einer Idee kommen und sie ganz gerne realisieren möchten. Und dieses Programm Advocate Europe konnte jetzt vielen, vielen Projekten helfen, ihre Träume zu realisieren, von Warschau bis Lissabon. Eines davon ist vielleicht bekannt, es heißt Free Interrail und es ist eben diese neue Aktion, dass zum 18-jährigen Geburtstag jeder Bürgerin und jedes Bürgers der Europäischen Union ein kostenloses Interrail-Ticket im Briefkasten drinnen ist.
Wo sehen Sie denn die Stärken Europas jetzt schon? In der Diskussion werden ja gern die Schwächen betont. Gern zitiert wird in diesem Zusammenhang der Satz von Henry Kissinger: Wen rufe ich an, wenn ich Europa sprechen will? Damit hat Kissinger auf die Zersplitterung der Europäischen Union angespielt, darauf, dass es kein klares Machtzentrum gibt, bei dem eben der US-Präsident oder sein Sicherheitsberater anrufen kann, wenn er Fragen oder Anregungen hat. Das kann man als Schwäche sehen, dass Europa kein eindeutiges Machtzentrum hat. Man kann es aber auch als Stärke sehen. Wo sind Sie generell gesprochen, die europäischen Stärken heute schon?
Lassen Sie mich mal 5 Punkte herausgreifen, wo ich Stärken der Europäischen Union sehe. Und da hat sich ja auch ganz, ganz viel getan in den vergangenen Jahren. Das erste ist, die EU ist einfach groß. Sie ist mehr als die Summe ihrer Mitgliedstaaten und Gesellschaften. Sie hat Größe, und wenn die EU meine Grund- und Freiheitsrechte garantiert und demokratische Institutionen sichert, dann hat das weit mehr Kraft und Verlässlichkeit, als wenn das meine nationale Regierung vorhat oder vorgibt zu tun und vielleicht dann nicht ganz ernst nimmt. Also das Erste, die EU ist groß. Sie ist ein Zusammenschluss von 500 Millionen Menschen. Zweite Stärke: Die EU-Vereinbarungen haben mehr Festigkeit, als das etwa multilaterale Abkommen in der UNO oder der WTO haben. Denn die Europäische Union ist eine Rechtsgemeinschaft. Klar, manche Regierungen testen die Grenzen dieses Systems, aber zugleich sehen sie sich da dann einem starken rechtlichen und politischen Gegenpart ausgesetzt. Wenn wir heute gerade die Zeitungen aufschlagen, geht es da wieder um Polen oder um Ungarn, wo die EU jetzt durchaus Antworten gibt. Dritte Stärke: Die EU hat Geld. Auch wenn das Budget der Europäischen Union bisher noch keine wirkliche europäische Steuer ist und wir noch nicht einen optimalen Mitteleinsatz in zukünftige Herausforderungen sehen, so können wir doch sehen und dafür wirken, dass das europäische Budget zunehmend statt in Autobahnen dann doch in die gemeinsame Sicherung von Rechtsstaatlichkeit, von Demokratie und von diesem sogenannten Civic Space geht, also dem Spielraum für zivilgesellschaftliche Akteure. Auch in bedrängten Demokratien. Vierte Stärke: Die Europäische Union hat durch ihre 500 Millionen relativ gut ausgebildeter Menschen, durch die Gesamtheit ihrer universitären Projekte, ihrer Erfahrungs- und Erkenntniswerte, ihrer zivilgesellschaftlichen Erfahrungs- und Erkenntnisräume, insgesamt eine kollektive Intelligenz, wenn ich so sagen kann, die die Europäische Union auch global zu einem selbstbewussten Player machen kann, der zwar demografisch unwichtig wird, das haben wir schon verstanden, aber als Ort, wo Freiheit und Rechtsstaatlichkeit weitgehend erfunden und praktiziert worden sind, ist das jetzt eine Einzigartigkeit, die wir auch fürs nächste Jahrhundert stärken müssen. Fünfte Stärke: Die Europäische Union hat die Macht, globale Normen und Standards zu setzen. Da ruhen schon die Augen der Welt auf der Europäischen Union, mehr als wir uns das oft im Inneren bewusst sind. Sie ist eine transnationale Regulierungsmacht geworden zu solchen Themen wie Wettbewerb, Konsum, Handel. Und sie hat dabei immer im Blick, wie der Ausgleich der partikularen und der allgemeinen Interessen erreicht werden kann. Das ist etwas, wofür uns auch die Bevölkerungen und die Politikerinnen und Politiker anderer Weltmächte durchaus bewundern. Die Europäische Union, und da lassen Sie mich kurz Steve Hill paraphrasieren, einen amerikanischen Politologen: Die Europäische Union heute ist eine Supermacht und sie darf sich jetzt auch so benehmen, hat er mal geschrieben. Und ich glaube, er meint damit, dass wir zu dieser sogenannten Soft Power, also der Fähigkeit, außenpolitische Ziele voranzutreiben, indem wir Ideen, Informationen und Institutionen verbreiten und andere dazu einladen, das dann auch zu tun, indem wir das einfach jetzt noch selbstbewusster nach vorne bringen.
Eine Kritik, Verena Ringler, die man immer wieder hören kann an der EU, ist der Vorwurf, dass die Nationalstaaten immer noch zu einflussreich und zu mächtig wären in Europa. Im Moment ist es ja tatsächlich so, dass man den Eindruck hat, die nationalen Regierungen in Berlin, in Paris oder ich weiß nicht, in Kopenhagen oder Stockholm bestimmen, wohin die Reise gehen soll, europapolitisch. Oft haben diese nationalen Regierungen natürlich die nationalen Medien, die nationalen Öffentlichkeiten und ihre nationalen Interessen im Blick in allererster Linie und erst in zweiter oder dritter Linie die Interessen Gesamteuropas. Würden Sie so weit gehen zu sagen, um die EU zu stärken, Muss man in Hinkunft die Macht der Nationalstaaten brechen? Muss man die Nationalstaaten schwächer machen, um die EU stärker zu machen?
Nun, ich glaube, dies ist ein Prozess der Normalisierung, der noch lange anhalten wird, wobei die auffälligsten Treiber und Ebenen heute weder die Europäische Union oder nationale Regierungen sind, sondern nichtstaatliche Akteure. Dies ist die Zeit der nichtstaatlichen und der substaatlichen Akteure, etwa der Städte, auf die ich gleich nochmal zurückkommen möchte. Und in Konsequenz ist es also die Zeit der unkonventionellen und der neuen strategischen Allianzen zwischen staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren. Wer sind jetzt diese Akteure? Warum sind die so wichtig? Wir beobachten, dass Städte und Städtenetzwerke da einspringen, wo Regierungen multilaterale Abkommen wie etwa das Klimaabkommen von Paris oder den UNO-Migrationspakt nicht wollen. Städte sind überhaupt interessante Labore für diese drei wesentlichen Fragen der Zeit, zu denen wir neue Antworten von Regierung finden müssen. Das eine ist die Klimafrage, das zweite ist die Technologiefrage, das dritte ist die Frage, wie wir soziale Sicherheit und diesen Ausgleich von Arbeit, von Familie, von Freizeit über moderne Lebensbiografien hinweg schaffen, wie wir das so umbauen, dass es für die Menschen in Europa über einen Lebenszyklus hinweg hin auch in Zukunft noch passen kann.
Ganz verstehe ich Sie jetzt noch nicht, wo Sie die Rolle der Nationalstaaten dann sehen in dem, was Sie gerade skizzieren. Sollen die stärker oder schwächer werden?
Ich glaube, die Nationalstaaten haben eine wesentliche Rolle, den Status quo jetzt nicht mehr auf Biegen und Brechen verteidigen zu wollen, sondern sich als sogenannte Initiatoren oder Convener dieser großen Ordnungsfragen unserer Zeit auch zu stellen. Das bedeutet, Initiativen zu starten, wo sie für die Querschnittsthemen, die ja nicht an ihren nationalstaatlichen Grenzen Halt machen, neue Allianzen zu schmieden, bereit sind. Zum Beispiel für das Thema Klima, für das Thema Technologie, für das Thema Demografie und damit verbunden auch der Migrations- und Mobilitätsfrage. Die Nationalstaaten würde ich so gerne sehen als Helfer dieses Wandels und als Treiber dieses großen Wandels, der da vonstatten geht. Und es ist gut, wenn sie nicht länger sich gegen diesen Wandel versuchen zu stellen, sondern wenn sie dort auch aktiv und proaktiv mitmachen.
Im Moment scheint es so zu sein, Verena Ringler, dass Nationalisten und Rechtspopulisten die Schlagzeilen dominieren, auch jetzt im Europawahlkampf, der schon langsam anzurollen beginnt. Die machen Rabatz und bekommen die öffentliche Aufmerksamkeit, die Rechtspopulisten und Nationalisten, die sie sich wünschen. Darüber habe ich den Eindruck, vergisst man leicht, dass es immer noch viele Bürgerinnen und Bürger gibt in Europa, die sich als weltoffen und kosmopolitisch verstehen und die an einem geeinten Europa, das sich weiterentwickelt, interessiert sind. Sind diese weltoffenen Bürgerinnen und Bürger zu leise? Warum hört man die so wenig? Wie könnten die sich Ihrer Vorstellung nach noch mehr einbringen im europäischen Projekt?
Das ist eine ganz interessante Frage, weil ich selber ein sogenanntes Kind dieser Erasmus-Generation war und mit großer Freude wahrgenommen habe, dass die Europäische Union nach dem Maastrichter Vertrag gesagt hat, liebe jungen Europäerinnen und Europäer, jetzt könnt ihr euch europäisch qualifizieren. Was danach für viele von dieser Generation erlebbar wurde, ist, dass es gar nicht so leicht ist oder die Institutionen, die jeweiligen Machthalter gar nicht so interessiert daran schienen oder scheinen, diese Komplettierung des europäischen Projekts auch wirklich miteinander voranzutreiben. Es gab viele gute Initiativen der auch professionell organisierten transnationalen Zivilgesellschaft in den vergangenen Jahren in der Europäischen Union, kleine, konstruktive, neue Dinge zu probieren. Die wurden meistens einfach abgelehnt, sodass man oft hört, es gibt so eine Kultur des Neins in den Hauptstädten und vor allem auch in Brüssel. Was wir dann auch sehen, wenn wir mal hinter die Kulissen schauen und fragen, warum ist das so, dann ist das ein sehr asymmetrisches Spielfeld. Wir haben in der Europäischen Union einen Binnenmarkt gebaut, der dazu führt, dass die EU heute die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, dass sie der weltweit größte Händler von Waren und Dienstleistungen ist und zugleich gibt es für die Bürgerinnen und Bürger, für alles, was nicht profitorientiert ist, keinen solchen Binnenmarkt. Also weder für die sogenannte Philanthropie, die Stiftungen für Personen, die vielleicht auch was geben möchten, noch für die vielen, vielen kleinen Vereine, Bürgerinitiativen, die sich gründen und die dann vielleicht in anderen EU-Ländern auch aktiv werden wollen, eine Organisation ausgründen wollen und so weiter. Ein erster Schritt ist hoffentlich jetzt auch einer, der zu einem Erfolg führen wird, der sogenannte Single Market for Philanthropy, dass also die großen Stiftungsakteure sich zusammengetan haben und jetzt sagen, in der nächsten Welle der Europäischen Union ab 2019 im Herbst soll es dann zumindest für das Stiftungswesen mal diese Komplettierung des Binnenmarktes geben.
Das ist jetzt der Aspekt, was kann die EU für Bürgerinnen und Bürger tun, die sich engagieren wollen, nämlich den Binnenmarkt zu öffnen, wie Sie es formulieren, für NGOs und umgekehrt, was können weltoffene Leute für das gemeinsame Haus Europa tun?
Ich glaube, auf der Seite der Bürgerinnen und Bürger, der organisierten, aber auch dieser neuen fluiden Zivilgesellschaft geht es darum, dass sie sich große Allianzen auch zutraut und sie schmiedet. Das bedeutet auch, einige der Vorurteile gegenüber der Privatwirtschaft abzulegen, sich vielleicht mit dieser sogenannten Purpose Economy zusammenzutun. Das sind privatwirtschaftliche Akteure, die sich auch diesem neuen Paradigma eines Wohlstands ohne Wachstumsparadigma widmen wollen. Da ist sicher sehr viel Potenzial drinnen in neuen Allianzen mit der Privatwirtschaft. Und insgesamt denke ich, dass diese starke, gewaltfreie, transnationale Bewegung Fridays for Future, die ein Teenager-Mädchen in Schweden losgetreten hat, ein Aktionsrahmen ist und eine Bewegung ist, auf die jeder und jede, die in Entscheiderpositionen sind, jetzt hören und schauen und achten sollten und sich, wenn es irgendwie geht, mit dieser Welle verbinden sollten, um das nächste Europa zu bauen.
Ende Mai werden die Wahlen zum Europäischen Parlament stattfinden. Man darf davon ausgehen, dass das Europäische Parlament in der zweiten Jahreshälfte 2019 anders aussehen wird, als es das jetzt tut. Auch viele, viele Spitzenfunktionen in der EU werden mit neuem Personal besetzt sein. Jean-Claude Juncker wird wohl nicht weiter amtieren. Auch die Europäische Zentralbank wird eine neue Führung bekommen. Welchen Rat würden Sie denn den Mächtigen in der EU, wer immer die dann sein werden, gerne mitgeben für die nächsten Jahre?
Ich würde den nächsten Führungskräften in der Europäischen Union sehr gerne mitgeben, den Blick erstens auf die Zukunftstrends zu richten und zweitens auf die oft unkonventionelleren oder zweiten Stimmen oder zweiten Geigen in diesem großen europäischen Konzert. Das bedeutet einerseits, den Fragen des Zusammenlebens viel mehr ernsthafte Aufmerksamkeit zu widmen. Wir leisten uns für 1 Milliarde öffentlicher, also Steuergelder im Jahr, eine Zentrifuge in der Schweiz, das sogenannte CERN. Das ist eine wunderbare Sache. Da sieht man, dass die Menschen die Ambition haben, die kleinsten, aber auch die weit entferntesten Teile unseres Lebens zu verstehen. Lasst uns in dieser nächsten EU unsere Nachbarn wieder verstehen und auch beforschen. Ich würde vorschlagen, dass die Europäische Union versucht, dass man zu den Querschnittsthemen unserer Zeit, also Klimawende, Technologie und der Frage, wie wir das Zusammenleben in heterogenen Gesellschaften der Zukunft gut meistern können, sozial, aber auch von unseren Ressourcen her. Diese drei Dinge sind es, zu denen ich heute möglichst gemischte, heterogene, große Handlungsallianzen brauche, die auch endlich einmal was wieder weiterbringen wollen an Reformen und die in jedem Fall die Gunst der Stunde nutzen, um jetzt mal richtig wieder europäische Politik im Inneren und im Äußeren voranzutreiben.
Wenn man Ihnen so zuhört, Verena Ringler, hat man das Gefühl, Sie sind eigentlich gar nicht so pessimistisch für die Zukunft des Projekts Europa.
Ich glaube, die Zeit des europäischen Projektes kommt eigentlich erst jetzt. Den Maastrichter Vertrag gibt es seit knapp 30 Jahren. Die meisten europäischen Länder sind seit weniger als 20, 15 Jahren in dieser Europäischen Union. Das dürfen wir nicht vergessen. Und jetzt ist ein großer Weckruf passiert. Und wir sehen, dass sich viele Dinge glaube ich, zusammenfinden und gut entwickeln können.
In den Kulturfragen sprach Günter Kreindelsdorfer mit der EU-Expertin und Politikberaterin Verena Ringler.